Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Helf mir zu vergessen, was war. Und mit diesem grammatikalischen Meisterwerk von Bowser aus dem Lied Was du Liebe nennst aus dem Jahr 2018 sage ich Hallöchen und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Zirkus Zeder. Munja, helf mir, mich zu erinnern, worum es in diesem Podcast geht. Gegenüber sitzt der wunderbare Munja. Hallo, grüß euch.
Schön.
Ich hasse dieses Lied.
Fantastisch. Das ist ein schöner Einstieg in diese Folge. Auch von meiner Seite, hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Zirkus Zeder. Mein Name ist Munir und es heißt, wie jede Woche, Manege frei. Ein bisschen verspätet diese Woche. Ganz leicht verspätet. Aber immer noch am Donnerstag, genau. Ist sie halt leider nicht ausgegangen. Wir haben sie letzte Woche schon angekündigt, dass es sich vielleicht nicht ausgehen wird.
Wir sind live
dafür. Wir sind wirklich tagesaktuell live, was völlig egal ist, weil wir uns selten darauf beziehen, was in der Welt gerade so los ist.
Ja, das möchte ich
in letzter
auch nicht.
Zeit. Weil es macht doch keinen Spaß.
Nein, wir können jetzt über Iran und bla und
nein, darauf habe ich keine Lust.
Stirbt. Nein, lasst mich in Ruhe mit dem.
Ja.
Dafür hört ihr hier nicht zu. Wenn ihr das hören wollt, dann schaut auf OFAT und werdet depressiv.
Ja, ZIP 2 ist ja mir wurscht. Ja. Also schau, ich informiere mich zwar, aber auch nur so halb. Also in dem Fall ist ja auch der Libanon betroffen dieses Mal.
Ja.
Das heißt, auch persönlich natürlich interessiert. Aber auch da.
Warum?
Verstehe jetzt nicht. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, aber trotzdem informiere ich mich nur so halb. Also
zu Recht.
Also wenn irgendwie was passiert, dann schaue ich immer nach und ich bin natürlich auch immer in Kontakt mit der Family, aber sonst informiere ich mich nicht mehr. Es bringt eh nichts. Sollen die da unten machen, was sie glauben?
Ja, es ist egal.
Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Und wenn es weiter geht, geht es weiter.
So, ich hoffe, es ist bald vorbei. Mehr habe ich dazu ehrlicherweise gerade nicht zu sagen. Ja, also zurück zu dem fantastischen Zitat, das du da gebracht hast.
Du könntest in Bezug auf die Situation im Libanon sagen, helf mir zu vergessen, was war.
So, genau, das
das macht mich wahnsinnig.
Das könnte ich sagen. Wirklich? Triggert dich das?
Mich nerven Grammatikfehler in Rap-Songs so sehr, dass ich diese Lieder dann aktiv aus meiner Playlist entferne.
Das finde ich sehr lustig.
Ich habe dieses Lied mal drin gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist cool.
Ja.
Dann habe ich es ein zweites Mal gehört, dann stand da, helf mir zu vergessen, was war. Ich habe in dem Moment Stopp aus der Playlist entfernt. Wenn du Grammatik nicht beherrschst, bist du für mich kein Rapper. Verpiss dich.
Das finde ich sehr, sehr lustig.
Ja, gibt es ein paar. Was Rapper auch sehr gerne sagen, ist die Interesse. Ich habe keine Interesse. Statt kein Interesse.
Ah.
Mhm. Gary Warum? Washington ist da so ein Kandidat.
Ja, wirklich? Ja.
Mehrere.
Okay.
Ich habe keine Interesse an irgendwas. Du hast kein Interesse, es ist, lass mich drüber.
Okay.
Und deswegen Bowser Lappen.
Finde ich sehr lustig.
Ja.
Aber habe ich noch nie darauf geachtet, muss ich sagen.
Ich
also auf deutsche Grammatik in Deutsch-Rap-Songs achte ich jetzt typischerweise nicht.
Hardcore.
Das finde ich
wenn
sehr
da irgendwelche, lustig. Wenn da irgendwelche Logikfehler oder Grammatikfehler drin sind, kann ich den Song nicht hören. Weil ich immer diese Stelle ist dann wie so ein Nadelstich.
Das nervt dich dann.
Ja, das nervt mich.
Das nervt dich. Das fühle ich. Fühle ich komplett.
Deswegen wollte ich das mitnehmen, weil ich kann das einfach nicht hören. Lieder mit Grammatikfehlern. Da gibt es so ein paar. Irgendwas habe ich mir da noch letztens notiert gehabt, aber ich habe es vergessen. War auch irgend so ein Pop-Song und da keine Chance. Es funktioniert für mich einfach nicht.
Wie ist das dann im Englischen? Weil im Englischen macht man das ja auch immer wieder mal, also bei englischen Songs, dass du dann grammatikalisch falsche Sätze hast oder Phrasen hast, damit es halt besser in die Strophe passt.
Ist es nicht zum Beispiel so, hier bei Love Yourself, My Mama Don't Like You, statt My Mama Doesn't Like You.
Ja, genau.
Ja,
genau,
ich,
sowas.
Das ist für mich schon grenzwertig.
Ja?
Ja.
Okay.
Das Lied ist gut genug, dass es darüber hinwegtröstet, aber jedes Mal bei diesem Don't denke ich mir so,
diese falsch.
Ja.
Ja, genau. Okay, verstehe.
Also nervt mich auch.
Okay, verstehe ich. Verstehe. Ja. Ja, gut zu wissen. Ja, Nico, hast du ein Thema? Möchtest du über etwas reden? Weil sonst habe ich nämlich meine zwei Nachhilfeschülerinnen, die ich auch letztes Mal schon erwähnt hatte, haben den Podcast gehört, fanden das lustig. Und dann hatten die eine Idee. Was die sich nämlich gedacht haben ist, die schreiben jetzt auf so Sätze, die ich in der Nachhilfe immer und immer wieder sage und haben mich dann gebeten, das zu verlesen, weil sie wissen wollten, wie ich auf das, also wie du dann auf das reagierst.
Okay.
Also quasi, wie ist Munir in der Nachhilfe? Was kann man sich von Munir in der Nachhilfe so anhören?
Ja, ich weiß, wie Munir in der Nachhilfe ist.
Wirklich?
Naja, sicher.
Warum? Woher?
Na, weil wir uns einen Nachhilfeschüler geteilt haben und die Geschichte ganz klar erzählt werden kann.
Das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute. Haben wir darüber schon mal geredet?
Nein, aber das ist meine Lieblingsgeschichte.
Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse alles an dieser Geschichte. So eine Drecksau. Wirklich. Erzähl's bitte. Nein. Erzähl's bitte. Doch. Erzähl's. Doch, doch, doch. Doch, nein, das passt jetzt gut zum Thema. Nein, das kann man ruhig machen.
Nein, das würde das würde das Bild deiner Nachhilfeschülerin von dir komplett zerstören. Wenn die wüssten, was du für ein Tyrann bist.
Das ist eine absolute Frechheit. Ja, eine absolute Frechheit.
Was. Na, ich werde es nicht öffnen. So, was sagen die denn? Wir müssen ja auch Cliffhanger für die nächste Folge machen.
Das ist eine bodenlose Frechheit, wirklich. Das ist eine absolute Frechheit. Die hat mir ein Foto geschickt und hat das Munir Mentality genannt.
Munir Mentality.
Und hat dann, okay. Ja, weil das ist nämlich ein, was hat sie gesagt? Ich glaube, TikTok-Trend oder Instagram, ich weiß es nicht, eins von den beiden.
Wir sind jetzt ein TikTok-Trend mit 32.
Ja, naja, weil da gibt es ja immer wieder so Reels und dieses irgendwas Mentality, ja genau. So Girlfriend-Mentality, Boyfriend-Mentality, sowas. Ja. Munia-Mentality. Und und dann haben sie mir gesagt, ich soll das vorlesen. Ah ja.
Also was ist das Spiel daran?
Es gibt kein Spiel. Was sie wissen wollen ist, wie du das so findest, wie würdest du darauf reagieren, wenn du in der Nachhilfe wärst und der Nachhilfelehrer bombardiert dich mit diesen Sätzen?
Okay, verstehe. So, gut. Ja,
jetzt also ist das Setting klar. Würde dich das nerven? Findest du das gut? Findest du das nicht so gut? Schau, Nico, wir können ja jetzt an meinen Nachhilfeskills arbeiten. Du kannst mir jetzt sagen, vielleicht, welche Phrasen sollte ich noch mehr quasi nutzen? Welche sollte ich vielleicht rauskicken und so weiter?
Also eine Phrase, die mir immer sehr geholfen hat, ist, du solltest Tilted Towers abspringen in Fortnite.
So, zum Beispiel. Genau. Das sind so Dinge, die könnten jetzt vorkommen. Ja, genau. Fürchterlich. Okay. Okay. Das steht in der Formelsammlung, aber das müsst ihr trotzdem unbedingt, das müsst ihr zwingend auswendig lernen. Mhm. Wie würde so ein Satz auf dich wirken? Würde das auf die Nerven gehen oder ist das in Ordnung?
Nee, ist ja ein normaler Satz.
Aber kann man sagen, oder? Normal.
Also ich meine, ist ja klar, dass man das auswendig lernen muss.
Finde ich gut.
Weil es in der, es ist das alte Problem von Schülern. Mhm. Das Problem ist, dass Schüler denken, ja, es steht irgendwo, also kann ich nachschauen. Ja, und das sind genau die Leute, Punkt 1. No offense, aber ihr seid die Nachhilfe braucht. Punkt 2.
Ich bin mir sehr sicher, das haben die sich anders vorgestellt.
Punkt 2, so, okay. als ich will nicht angeben und nicht arrogant wirken, aber als ehemaliger Einserschüler kann ich sagen, also ich habe viele von euch in Prüfungssituationen erlebt und es sind immer die sagen, das steht in der Formelsammlung, die in der Schularbeit keinen Dau haben, wie man das Buch der Formelsammlung überhaupt öffnet. Wieso steht da auf einmal eine Formel vom Kreis? Ich habe gestern nachgeschaut, da war da das Dreieck. Ich vergesst es. Lernt es gescheit oder lasst es bleiben.
Das ist tatsächlich wirklich so. Einer der Tipps, den ich eigentlich immer gebe, ist, vor der Matura, bitte arbeitet unbedingt mit dieser Formelsammlung. Ja, du kannst alles nachschauen, das ist auch super. Ein paar Formeln solltest du trotzdem lernen, ein paar kannst du ignorieren. Also ignorieren im Sinne von, ich weiß, wo sie grob stehen. So, du musst nicht alle Ebenen und
nein,
nicht alle Ebenen, Figuren beispielsweise und alle Körper und alle Formeln dazu auswendig lernen, obwohl sie eigentlich relativ einfach sind. Aber du musst das nicht alles auswendig lernen, weil da gibt es eine wunderschöne Übersicht, da kann man halt nachschauen.
Genau.
Wäre aber gut, dass du weißt, die Übersicht gibt's und welche Formeln sind da und wie funktioniert das.
Und wie wende ich die an.
Ja, genau.
Merke so, ich mit.
Also steht in der Formelsammlung, aber müsst ihr trotzdem unbedingt oder zwingend, das wechsle ich offenbar ab, auswendig lernen.
Okay.
Dann, das kommt zu 100% zur Matura.
Ja.
Das hören die in der Nachhilfe sicher 4 bis 5 Mal.
Ja, aber du weißt doch, was kommt.
Ja, das ist wohl wahr.
Weißt du, warum du das weißt, Munir?
Bitte.
Weil du ein Schlaukopf bist und weißt, dass diese Dinge zentralisiert sind und im Internet abrufbar sind.
Das ist richtig. Ich habe alle Maturen seit 2014, glaube ich, habe ich alle gerechnet. Alle. Ja. Ohne Ausnahme.
Und du weißt, was kommt.
Ja.
Aber trotzdem wird einem da nicht geglaubt.
Nein, warum auch?
Ja, warum auch?
Ja, genau. So, dann ein Satz, den ich sehr gerne sage, ist, die Formel, die ist super für uns, die ist wahnsinnig dankbar. Das hassen die massiv, weil das sind dann meistens diese ganz langen Formeln. Also, ja, aber schau, ich weiß, die schaut kompliziert aus, aber die ist ureinfach. Wirklich, ich schwör's, pass auf, du musst nur einsetzen.
Ja, das ist schwierig.
Ja, oder?
Das ist schwierig,
ja. Das Ding ist, ich habe mir diese Liste noch nicht angeschaut.
Ach so.
Und ja, ich entdecke das gerade so ein bisschen.
Das Problem daran ist, dass es Leute gibt, die sich auch in der Matura-Klasse immer noch fragen, warum bei Mathe auf einmal Buchstaben vorkommen.
Ja, das heißt,
Das ist ja so.
Passiert.
Das heißt, das Konzept des Einsetzens, behaupte ich, verstehen 85% aller Mathe-Maturanten nicht.
So, ja, da, ja.
Das verstehe, das ja. Ist mein, ich fuße das ja nicht auf einer Statistik.
Aber ich habe gerade gesehen, was sie da unten aufgeschrieben haben. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder.
Ja.
Da ist die nächste Nachhilfe. Sternchen, sucht kurze Hause, Punkt, Sternchen, Punkt, Punkt, Punkt. 1000 Aufgaben später, aber die sind kurz. Ich schwör's.
Klasse.
Ja, ja, guilty as charged. Also das mache ich wirklich gerne. Das Problem ist, ja, und das ist auch der nächste Satz.
Ja.
Das Problem ist, ich suche dann die Hausebung und da passiert Folgendes, Nico. Thema Prozentrechnung.
So, Prozentrechnung.
Thema Prozentrechnung.
Ja.
Und dann schaue ich mir dieses Buch an und dann sehe ich da ein Beispiel zur Prozentrechnung und denke mir, hey, das ist ein cooles Beispiel, das haben wir heute besprochen, das sollen die zu Hause üben. Und dann schaue ich weiter und dann ist, und das sage ich auch in der Nachhilfe sehr gerne, ist das schön. In Klammer, bei Scheißthemen. Jedes Mal.
Ja.
So, das Problem ist, ich freue mich ja über knifflige Aufgaben.
Ja.
Und dann kommt so ein, ist das schön, das Beispiel machen wir. Und in dem Moment
wissen die beiden,
ja, gleich wird es unangenehm.
Ja.
Das heißt, je mehr ich mich über ein Beispiel freue, desto weniger Freude haben die dann gleich beim Lösen dieses Beispiels. Und das Problem ist, was dann passiert ist, ich suche dann in der Hausübung und dann sehe ich ein Beispiel und dann denke ich mir, ja, okay, das ist ein super Beispiel. Dann schaue ich so grob weiter, weißt du, ich überfliege dann so die Beispiele. So, oh, das ist ein super Beispiel. Das macht's bitte auch zum Üben. Dann sehe ich im nächsten Beispiel, okay, das ist ein bisschen anders gestellt. Raffen die das auch? Das ist super zum Üben. Das hat einen Mehrwert, Nico. Anwenden, was wir gelernt haben.
Mhm.
So, ja, das machen wir auch.
Ja,
und dann schaust du weiter. Ja, und dann bist du halt irgendwie.
Bei 12 Aufgaben.
Ja, und dann, weißt du, das Ding ist, und dann sage ich, um das irgendwie zu retten, aber die sind kurz.
Ja.
Und die glauben mir halt nie, sie sind tatsächlich kurz. Ich kann alle Beispiele, die ich gebe, im Normalfall in 1 bis 2 Zeilen lösen.
Ja, du.
Ja, genau.
Aber du brauchst ja keine
Nachhilfe.
Das ist das Problem.
Das ist
das Problem.
Misconception,
ja. Dieser Annahme. Ja.
Also da kann man durchaus sagen, da haben sie wenig Freude daran, wenn ich das mache.
Ja, verstehe ich. Aber da müssen sie sich auch in die Lage des Nachhilfelehrers versetzen.
Ja.
Der ja möchte, dass
so,
was gelernt wird.
Gut zuhören
wird.
Jetzt.
So. Ja, man will ja als Nachhilfelehrer, ich habe den Spaß ja auch gemacht, man will ja eigentlich... Also man kann das ja durchaus hoffen, ich spreche jetzt für mich, nicht für dich.
Ja.
Man hofft ja.
Ja.
Man hofft ja,
ja,
dass wenn man die Aufgaben aufgibt und man denkt,
ja,
boah, wir haben in der Stunde 2 Stunden über dieses Prozentrechnungsbeispiel geredet, dann werden die es garantiert,
ja,
schaffen, dass wenn die Fragestellung nur umgedreht ist, dann werden die schon, da steht zum Beispiel bei irgendeinem Beispiel, normalerweise hast du G ist gleich, du hast ein Beispiel F ist gleich und denkst da, ist egal, das ist dasselbe, das funktioniert. Ja, man hofft,
keine Chance,
als Nachhilfelehrer, wenn man, ja, bei der 8. Aufgabe,
ja,
das dauert ja nur 2 Minuten,
ja,
dann haben sie das endlich Kraft, dann müssen wir uns damit nie wieder befassen.
Ja. Yep. Ja, denkst fast. Du, also es passiert halt nicht.
Nein,
es funktioniert
nicht. Aber die Hoffnung muss trotzdem leben.
So, aber das Ding ist, je länger man das macht, und ich behaupte, jede Lehrerin und jeder Lehrer da draußen kann das auch und weiß das auch, je länger du unterrichtest, desto besser kennst du deine Schüler und Schülerinnen und weißt ganz genau, wen muss ich was fragen, damit die Person entweder darauf antworten kann,
ja,
oder darauf nicht antworten kann.
Ja.
Meine Schwester hatte 2 Freundinnen da und die hatten jetzt vor kurzem erst Schularbeit, BWL-Schularbeit, und dann haben sie mich gefragt, ob ich unterstützen kann beim Lernen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich gerne machen. Und ich habe sie dann an 2 Tagen nacheinander unterstützt beim Lernen und habe an Tag 1 mit denen gelernt und an Tag 2 habe ich dann gesagt, so, und jetzt machen wir eine Stundenwiederholung. Jetzt schauen wir mal, was hängen geblieben ist.
Viel
und ich
sicher.
Wusste, und das Ding ist, die wusste ja, jetzt dass...
Kann ich den Namen wieder piepen, danke.
Ah, scheiße.
Immer diese
jedes
Namen,
danke.
Extra Aufwand.
So, die wusste ja, dass ich genau weiß, was sie kann und was sie nicht kann.
Ja, ja.
Und auch ihre Freundinnen. Und dann hat die...
Bruder, saufst du?
Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ist ja richtig nervig.
Hast du eine andere Geschichte? Also mach weiter auf deiner Liste, Alter. Ich will da 4 Stunden schneiden.
So, ja. Sorry. Dann hat die nämlich gesagt, ihren Freundinnen, und ich habe das gehört, hat sie ihnen gesagt, Ich hoffe, der fragt uns diesmal Fragen, die wir beantworten können, und fragt nicht so gemeine Fragen, wo niemand darauf antworten kann. Und das habe ich dann gehört.
Und dann weiß man, was er fragt.
Ja, klar. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann haben die anderen beiden gesagt, nein, wir haben ja eh gut gelernt, ich kann auf alles antworten. Und das habe ich gehört.
Und dann war...
Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, das ist eine Challenge. Und ich habe dann, ich meine, ich habe es nicht lange gemacht, aber ich habe jeder von den dreien jeweils drei Fragen gestellt, mit 100%iger Gewissheit, dass keiner darauf antworten kann, aber die anderen schon. Weil du kriegst ein Gefühl dafür, wer kann was.
Ja, ja.
Also, okay, Mädchen 1, so Jutta, Frage. Und dann siehst du, wie daneben zwei herumhüpfen und wahnsinnig unruhig werden, weil sie die Antwort darauf können und die halt nicht.
Ja, ja.
Dann kann die nicht antworten, dann lasse ich eine von den beiden antworten. Die kriegt dann die nächste Frage, wo ich weiß, das weiß die Jutta, aber die gerade gefragt wurde, nicht.
Stark.
Das ist fantastisch, das macht wahnsinnig viel Freude.
Das ist stark.
Ja, genau, das habe ich 2-3 Mal gemacht und dann habe ich es wieder gelassen. Was ich sehr gerne mache, Nico, ist das okay? Ist das okay oder ist das unangenehm? Was ich wahnsinnig gerne mache, ist, ich frage dann Fragen. Und ich möchte ja, dass die darauf antworten können. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie darauf antworten können oder nicht, aber wenn ich weiß, okay, das ist etwas, das müssen sie zwingend begreifen, stelle ich da also diese Frage. Und wenn darauf korrekt geantwortet wird, dann reagiere ich wie folgt.
Oh,
ja,
boy.
So, hier oben! So, und, also... Die eine findet das witzig, die andere auch. Von den zwei, die diese Munia-Mentality da aufgeschrieben haben. Ich bin mir sehr sicher, dass die das witzig finden. Die schlagen auch jedes Mal ein. Mit mir ist das problematisch. Das Problem ist, mich übermannt dann die Freude und dann muss die irgendwie raus. Und dann, ja, ich weiß, das ist so cringy old dad, irgendwie klatsch ein. Ja, ja, ich weiß.
Ich glaube, also Punkt eins, ich glaube, dass junge Menschen sich heute keine High Fives mehr geben. Ich glaube, High Fives sind wahnsinnig uncool in der heutigen Generation.
Ja, weiß ich nicht.
Ich bin mir sehr sicher.
Ja, wahrscheinlich.
Punkt 2. Ich glaube, sie klatschen nur ein, weil sie
aus
müssen.
Aus Höflichkeit?
Weil sie müssen.
Ich werde sie dann fragen.
Ja, weil sie müssen.
Ich werde sie dann fragen. Ist das unangenehm?
Und Punkt 3.
Ah, ja.
Ich glaube, die freuen sich bei weitem nicht so sehr wie du.
Ja, das ist gerechtfertigt. Ich befürchte, du könntest vielleicht recht haben.
Wären meine drei Thesen dazu.
Ja, das, okay, na gut. Was du dann noch sehr, sehr gerne und sehr oft von mir hörst, ist, ich finde das super, Mädels.
Naja, ich finde das super, ja klar.
So.
Das sage ich auch oft.
Dann, das kannst du im Kopf rechnen. Das hassen die beiden.
Ja.
Das kannst du im Kopf rechnen und dann liegt der Taschenrechner vor dir und dann musst du irgendwie 112 mal 67 oder so im Kopf rechnen. Ja, ja, da haben sie richtig viel Freude dran.
Ja.
Und was sie ganz besonders lieben, da ist auch ein Rufzeichen daneben unter anderem, vorteilhaft rechnen, Mädels. Vorteilhaft rechnen. Ja, das, ich weiß, das ist richtig unsympathisch als Mathelehrer, oder?
Ja.
Ja. Ja. Weiß ich nicht.
Was meinst du dann mit vorteilhaft rechnen?
Na, mit vorteilhaft rechnen meine ich beispielsweise...
Das muss man ja jetzt klarifizieren für die Leute da draußen.
Naja, also wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, sagen wir, du möchtest, nennen wir zwei Zahlen.
7.
Ja.
Und 22.
Okay, voll in Ordnung. 7 mal 22, wie würde ich das vorteilhaft rechnen?
7 mal 20 plus 7 mal 2.
Exakt. Das ist vorteilhaftes Rechnen, weil 7 mal 2, das kann man relativ leicht im Kopf, das ist 14.
14.
7 mal 20 ist das Ganze mit einem Nuller hinten dran, 140. 140 und 14, 154.
Das kriegen wir hin.
Genau, und das geht sehr schnell im Kopf, wenn man vorteilhaft rechnet. Und das sage ich denen halt immer, dass sie vorteilhaft rechnen sollen. Ich bin kein großer Freund davon, dass die alles in den Taschenrechner eintippen.
Ja, das ist scheiße.
Ja, weil dieses Kopfrechnen hilft dabei, so ein bisschen ein Gefühl für Zahlen zu bekommen. Und wenn man ein Gefühl für Zahlen hat, dann erkennt man auch schneller, wenn man eine ziemlich dämliche Antwort da stehen hat.
Ja.
Weil man sich irgendwie vertippt hat im Taschenrechner.
Ja, weil wenn dann 7 mal 22 nämlich dann rauskommt, 4812, und du schreibst es einfach hin, ist ein Problem.
Weil wenn du dich darauf verlässt, dass der Taschenrechner schon richtig rechnen wird, was ja auch stimmt, solange du dich nicht vertippst, ja, dann hast du halt auch kein Gefühl dafür, wenn irgendwie mal was nicht passt. Und deswegen lasse ich die Nachhilfen dann alle kopfrechnen.
Finde ich stark.
Alle nicht so viel Freude haben.
Finde ich stark, ja. Liebe Grüße an die beiden.
Ja, liebe Grüße.
Für 20 Minuten Content auf euren Nacken. So muss man es ja. ja sehen.
Ja, na gut.
Ich möchte dich was fragen, weil wir sind jetzt im Thema im Thema Wissen. Ich möchte dich eine Wissensfrage fragen, ja. weil ich gern wissen wollen würde,
ja.
ob du diese Frage beantworten könntest.
Ja.
Wofür steht das GPT in ChatGPT?
Warte mal. Nein, wusste ich mal, aber...
Ja, weil wir haben uns das überlegt, nämlich bei einer längeren Autofahrt, jetzt der gute Alex und ich, und ja. ich war dann bei, eigentlich sollte man das wissen. Und ich glaube, das weiß niemand.
Ja, ich habe mir das damals, als ChatGPT rauskam, habe ich mir das damals angeschaut und dann
halt
genau. nie wieder, genau.
Es heißt Generative, da sind wir noch drauf gekommen, wir waren da bei Processing, ist es aber nicht. Es ist Generative, Pre-Trained und jetzt Obacht, Transformer.
Ja.
So Transformer.
Also Transformer. So,
Optimus
die Transformers
Prime.
Sind die sind unter uns.
Ja, die Transformers sind unter die uns, wollte ich so sagen. Und ich habe noch eine Beobachtung.
Ja.
Ich liebe diese Rubrik. Und zwar, ich habe ein Wort gefunden, das perfekt gewordet ist für das, was es ist.
Ja.
Das letzte in dieser Kategorie war das Wort knusprig. Was stark. Ja perfekt ist. Sagt ja, genau das aus, was es sein soll.
Ja.
Ich habe wieder eins gefunden. Rindenmulch. Also Rindenmulch ist ja perfekt gewordet. Ja,
Rindenmulch klingt, wie Rindenmulch ausschaut und riecht, sich anfühlt.
Und riecht.
Und ja, stimmt. Ja, stimmt.
Rindenmulch ist
alle Sinne abgeholt mit dem ja, Wort. Fantastisch.
Rindenmulch ist Weltklasse. Wollte mal abholen. Also Rindenmulch top.
Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Nico, eine kurze Frage zwischengeschossen. Was machst du mit einem Kugelschreiber, wenn er ausgeschrieben ist? Du schreibst mit einem Kugelschreiber. Und mitten im Satz merkst du, okay, wird dünn die Schrift und dann schreibt er nicht mehr. Was machst du mit dem Kugelschreiber? Auf die Seite legen, den nächsten Kugelschreiber nehmen und weiterschreiben? Oder wie gehst du mit dieser Situation um?
Ich glaube ehrlich,
ja?
diese Situation ist mir noch nie in meinem Leben passiert.
Wirklich?
Noch nie. Noch nie in meinem Leben ist mir das passiert.
Du hast noch nie einen Kugelschreiber in der Hand gehabt, der nicht schreibt.
Das schon, aber nicht während des Schreibens.
Also Von mir aus.
Okay. Ich habe einen, er schreibt nicht.
Ja.
Also ich versuche so zu schreiben. So
ja, genau.
Dann schreibt er nicht.
Ja.
Ja, dann haben wir einen Mistkabel.
Danke. Ich war bei einer Nachhilfe. Die schreibt mit ihrem Kugelschreiber.
Ja.
Schreibt, mitten in der Nachhilfe, schreibt nimmer.
Ja, nehme ich und schmeiße weg und nehme den nächsten Stift.
Hat die den Kugelschreiber, so wie er ist, genommen, in ihr Federpenal und einen anderen Kugelschreiber rausgenommen. Sag ich, wofür hebst du den jetzt auf? Was genau ist der Plan mit dem Ding jetzt?
Andenken.
Ja. Was genau ist der Plan mit dem Kugelschreiber? Sagt sie, ja, weiß ich nicht, vielleicht schreibt er ja später wieder. Sag ich, warte mal, was?
Ja, wie? Vielleicht.
Ja, das ist physikalisches.
Das sind so Menschen.
Theorie, Entropie, das ist, ja. könnte ja sein. Absolutes
das
Chaos.
Das sind so Menschen, möglich. Die zur Tankstelle fahren, immer nur 50 Euro tanken und sagen: Ja, ich danke immer nur 50 Euro. Für mich hat der Spritpreis keine Auswirkung. Ja. Das ist Wahnsinn. Das kann man so sehen.
Das ist Wahnsinn.
Aber es ist halt von der Realität.
Die weg. Hat den Kugelschreiber, sag ich, und dann huckst du in der Schule, magst was schreiben, dann greifst du in die Federschachtel, nimmst den Kugelschreiber und schreibst und der schreibt nicht. Was tust du dann? Sag ich, dann tue ich ihn wieder rein. Und wie lange spielst du das Spiel jetzt? Also bis du maturierst? Oder, also was machst du mit den Kugelschreibern? Ja, weiß ich nicht. Hast schon recht, ich tue den weg. So, Alter, was? Und ich kann ja sagen, es gibt so Menschen, die machen das so.
Ja.
Weißt, wer das noch so macht? Meine Eltern sind da wahnsinnig gut darin. Oh. Wenn du bei meinen Eltern einen Kugelschreiber... Ich sitze bei meiner Mutter oben,
oh Gott.
Beim Kaffee trinken.
Ja.
Und die Mama sagt, du kannst du bitte für den Papa einen Arzttermin ausmachen. Ruf da kurz an und mach einen Arzttermin aus. Ja, ist überhaupt kein Thema, gib mir die Nummer, ruf da durch, alles klar. Also ruf da durch, komme durch, mache mir einen Termin aus und will das jetzt irgendwo notieren. Und sagt der Mama, gib mir schnell einen Kugelschreiber. Also deute ihr, gib mir schnell einen Kugelschreiber. Haben wir einen Zettel genommen, also wie man es so macht, am Tisch liegt immer ein Briefumschlag, nehmen, umdrehen, auf die Rückseite schreiben.
Ja.
So, der Klassiker.
Ja.
So, und sage ihr, gib mir einen Stift, also deute ihr. Gib mir den ersten Stift, ich schreibe, schreibt nicht. Nimm den Stift, hau ihn über den Tisch, sage ihr einen zweiten Stift. Gib mir dir einen zweiten Stift, schreibt nicht. Gib mir dir einen dritten Stift, schreibt nicht. Der vierte Stift hat erst geschrieben.
Bist du wahnsinnig.
Der vierte Stift?
Ja.
Sag ich, Mama, was tust denn du mit den ganzen Stiften? Ja, ich weiß nicht, wer sich die immer aufhebt. Ich hau die ja alle weg. Ich sage, ja genau, wenn du den Vater fragst, erklärt dir der Vater genau das Gleiche. Alle beide. Ich möchte sie hier öffentlich schämen.
Ja, ja.
Die haben einen Stift, der nicht schreibt und tun ihn wieder zurück.
Nein, nein. Das ist so fürchterlich. Wie, das ist für mich das Äquivalent, das ist das viel bessere Äquivalent, das bin ich nämlich.
Ja.
Was ich sehr gut kann.
Ja.
Das ist seit ich 3 bin so. Es ist eine Kunstform, möchte ich sagen, der Weitergabe von Verantwortung.
Okay.
Denn es geht um Folgendes. Du bist zu Hause.
Sehr gespannt.
Und hast sehr viel Freude, weil du weißt, boah, heute am Abend komme ich heim und dann wartet so Kinder-Schokobons. Mm. Da wartet so eine Packung auf mich.
Ja.
Und was ich dann mache ist, das mache ich auch bei Moon ja schon, seit er in seiner eigenen Wohnung wohnt.
Ja.
Was ich immer mache ist, immer. Du wirst aber jetzt nie mehr, you can never unsee it.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Immer.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt
oder kommt. Oder eine Toffifee-Packung.
Ja.
Was ich immer mache ist, wenn ich weiß, zum Beispiel, der Muni sitzt bei sich auf der Couch und ich habe Lust auf Toffifee oder auf Süßigkeiten.
Ja.
Dann gehe ich jetzt zum Abstellraum und dann ist da eine Lade, dann ist da eine Toffifee-Packung und dann sehe ich, okay, da sind jetzt noch so 7 Stück drin.
Ja.
Jetzt könnte ich ja, ich weiß, ich habe Lust auf 10 Stück. Was ich mache, ist, ich nehme 6 Stück raus, lasse eines drin, packe es wieder ein und gebe es zurück in die Lade.
What?
Das mache ich, in meinem ganzen Leben mache ich das so. Wenn ich, wenn ich eine Schokomons-Packung habe,
was?
Dann esse ich, lasse eine Haribo, ich lasse einen Goldbeeren drin und hau das Sack wieder zurück.
Wirklich? Ist das geil? Da muss ich den Scheiß an mich weghauen. Ja, genau.
Und die nächste Person, wie oft ich meinen Papa schon lustig gestritten habe, weil er freut sich dann voll auf Haribo, wenn wir Fußball schauen. Und dann geht er zum Kühlschrank und will ich Schoketten, wenn ich kennt das, der diese kleinen Schokostücke in dieser Schachtel.
Ja.
Ich so ratsch, habe so 15 in die Hand.
Gib eins zurück,
gib zwei wieder zurück. Kommst du zurück? Dann geht er, ich hole mir jetzt eine Schokolade. Dann so, na, wir hatten jetzt nur eins, du eine.
Das ist fantastisch.
Ja, das finde ich, das ich konnte zum Google schreiben.
Das ist fantastisch. Das finde ich fürchterlich.
So. Das mache ich immer schon
fürchterlich. So. Fürchterlich. Ja. Ich würde dich bitten in Zukunft. Ja, aber ehrlicherweise, also mein Schwesterherz, heute geht es wieder viel um meine Schwester, die kommt ja zu mir, gerade jetzt in der Fastenzeit. Ich nasche nicht, ich kriege aber immer wieder Naschzeug geschenkt. Das bedeutet, meine Naschlade ist im Normalfall relativ voll. Auch wenn Leute kommen, dann gehe ich immer groß einkaufen, damit alles da ist. Aber ich nasche ja nichts davon. So. Und was die macht ist, die kommt, besonders jetzt in der Fastenzeit, kommt die zu mir und lootet meine Naschlade. Mm,
ja.
So, und was die macht ist, also entweder sie fladert einfach das ganze Sackerl, nimmt einfach alles mit, oder, und das finde ich noch viel schlimmer, gehe ich letztens zu meiner Naschlade, hatte einen Gast da und sehe, da ist eine Packung von diesen Milka Cookies.
Ja.
Die war vorher zu, jetzt ist sie offen, habe mir gedacht, ah okay, meine Schwester hatte Lust auf diese Cookies, hat also ein paar rausgenommen, passt. Ich wusste, die ist maximal 1 oder 2 Tage offen, kann man machen. Frag, möchtest du Milka Cookies? Antwort, ja. Mache ich auf, ist die komplette Packung leer, hat sie aber dieses Plastik wieder zurückgeschoben.
Ja, sicher.
In die
ja.
Alter! Ja, und dann habe ich geschaut, 2 Chips-Packungen, Milka Cookies, eine Toffifee-Packung und was war da? Kinderriegel.
Ja.
Kinderriegel. Die Verpackung, diese
die Papier,
die Schachtel, die war noch da und kein einziger Kinderriegel drin. Frechheit.
Genau so ticke ich auch. Da solidarisiere ich mich mit deiner Schwester.
Frechheit.
Das bin ich.
Frechheit. Ja. Wenn ich keinen Gast da
aber
gehabt
das ist,
hätte,
aber das ist wäre genau,
ich zu ihr hochgegangen und hätte sie aus dem 2. Stock geworfen.
Aber das ist, weil deine Schwester da unsmart ist. Du musst einen drin lassen.
Ja,
musst einen drin lassen.
Das bringst du ihr bitte nicht bei.
Doch, einen Kinderriegel, ein Duplo zurückstecken, kann sie keiner beschweren. Ist schon eins da.
Das ist fürchterlich.
Das ist mein Leben.
Das ist absolut fürchterlich.
Das mache ich, seit ich 3 bin und ich glaube, das werde ich nie wieder ablegen.
Wirklich,
nie.
Das belastet mich.
Ich kann nicht anders.
Ist ja Wahnsinn.
Das habe ich bei der Freundin, glaube ich, auch schon das eine oder andere
einmal gemacht. Stell dir vor, Alter, und dann habe ich einmal Lust auf irgendein Naschzeug. Dann gehe ich da hin und dann habe ich ein Stück.
Du hast eine Kinderriegel.
Ich glaube, ich würde einen Naschladen zerdeppern. Ich würde vor Frust, ich wüsste gar nicht, wohin mit meinem ganzen Frust.
Weißt du,
weil ich ja eh nie Lust habe auf Naschen, aber wenn ich dann einmal Lust habe.
Weißt du, wo das richtig aussieht? Bei Prinzenrolle? einen Keks drin lassen. So,
ja, die komplette Schachtel.
Diese Rolle ist dann voll schön geformt, weil der unterste das ja noch auseinanderdrückt, greifst rein. Also dieses Vakuum, es passiert gar nichts. Und natürlich der beste, das beste ist
Pringles. Pringles.
Also ein Chip wieder rein.
Boah, ist das.
Das ist dann unten komplett zerbröselt.
Das ist fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich.
Ja.
Boah, ist das asozial.
Ja, das mache ich.
Ja, das,
so bin ich.
Ich werde aktiv darauf achten in Zukunft.
Das wird dir sehr häufig ab jetzt auffallen.
Ich finde das echt saulustig.
Ja, also Beste, das ist mein Leben ist das.
Was okay, jetzt, ich hätte das, nicht damit gerechnet, dass das jetzt so viel
was
aufmacht.
Was war die dazwischen geschossene Frage eigentlich?
Was machst du mit einem Kugelschreiber, der ausgeschrieben ist, nicht mehr geschreibt?
Ja, da waren wir.
Ich nehme den, so wie er ist, und haue einen Volley in Mistkübel.
Das ist richtig.
Naja.
Okay. Ich hab auch so eine Zwischenfrage, Munja.
Ja, bitte.
Hatten wir letztens im Auto. Was ist dein, kurze Antwort.
Schnelle Antwort?
So maximum 10 Sekunden überlegen.
Okay.
Was ist dein Lieblingsgebäude in Wien?
Mein Lieblingsgebäude, Stephansdom.
Stephansdom.
Sofort. Stark. Ganz klar, mit Abstand, mit weitem Abstand, die ganz klare Nummer 1. Ich liebe diese Kirche.
Stark.
Jedes Mal, auch immer wenn ich da vorbeigehe, ich arbeite ja auch in der Nähe und mein Hautarzt tatsächlich ist auch in der Nähe vom Stephansdom. Und ich plane jedes Mal, wenn ich da irgendwie vorbeigehe oder irgendwie in die Richtung muss, plane ich Minimum 10 bis 15 Minuten vor dem Stephansdom wie so ein Tourist stehen und den Stephansdom begutachten, plane ich aktiv ein. Stark. Every single time. Ich liebe dieses Gebäude. Was ist bei dir?
Wenn das
als Gebäude qualifiziert wird, nehme ich an.
Ja. Ja. Bei mir ist es eine extravagante Wahl. Bei mir ist das Fernwärmegebäude.
Ist das dieses 100 Wasser von der Wien Energie?
Genau. Das ist mein Lieblingsgebäude.
Bei Spittelau dort hinten.
Genau. Ja. Das ist mein Lieblingsgebäude in Wien. Ich dachte, bis ich 27, ich weiß nicht wie lange, als ich da noch gearbeitet habe in der Nähe, dachte ich, das wäre das 100-Wasserhaus.
Ah.
Dann habe ich, weil das von 100-Wasser ja wohl designt wurde, dann habe ich das echte 100-Wasserhaus gesehen und dachte mir so, Gott, ist das scheiße, das ist viel cooler. Also deswegen die Fernwärme, dieses von der Wien Energie, das ist mein Lieblingshaus.
Finde ich stark.
Weil da fahre ich mit der U-Bahn immer vorbei.
Ja.
Das ist,
schön zum Anschauen. Das würde ich unterschreiben.
Mein Highlight am Morgen. Das ist einfach ein geiles Ding. Deswegen sage ich U6 underrated.
Ja.
Geh mir doch U6-Hate. Leute, die U6 haten, fahren nie U6, ist mir aufgefallen. Ist wirklich so, weil Leute haben immer ein Vorurteil über die U6, das oft nicht stimmt, weil ich fahre die wirklich oft. Und es gibt viel schlimmere U-Bahnen in Wien, trust me.
Zum Beispiel die U3.
Ja,
weil die ist absolute Vollscheiße.
Die will mit dem Bagger abtragen. Absolute Vollscheiße, die U3. Die gehört verboten.
Ja. Immer zu voll, immer Arsch. Es fährt immer die U3 ist scheiße. Da hilft es auch nicht, dass sie da diese neuen Waggons haben.
Naja,
bringt nichts.
Ich muss sagen, ich möchte nur das aufgreifen aus der letzten Folge, glaube ich.
Ja.
Wir haben es vorhin im Auto schon geklärt. Also Leute, die 20 Bueno Challenge,
die hat
ein Fass aufgemacht.
Ja, ein Riesenfass.
Also wird gemacht nach der Fastenzeit.
Ja, absolut.
Aber das, also an alle, die sich da, also ich habe noch nie so viel über den Podcast gesprochen in Bezug auf dieses Thema, noch nie. Es haben sich so viele Leute gemeldet mit entweder, also bei mir gab es zwei Ausreißer. Entweder, das funktioniert niemals.
Ja.
Aber die Mehrheit, also viele sagen, also die Mehrheit der Leute sagt, Nico, du täuschst dich fundamental, 20 Buenos isst man so.
Ja.
Und ich denke mir, weiß ich nicht, Digga.
Ja, wir werden das sehen. Machst du dann eigentlich mit oder schaust du mir einfach nur zu, wie ich 20 Buenos wegfutter?
Ja, ich schau dir zu. Ich habe letztens in der Arbeit ich habe einen Leittest davon gemacht.
Ja.
Wir waren beim Billa, gut alter Billa.
Ja.
Und haben dann ich mache mich unpopulär. Ich finde für mich persönlich, für mich unpersönlich gibt es nicht, ich finde das weiße Kinder Bueno besser.
So, und da wollte ich jetzt gerade fragen, das ist das, was auch auf der Seite diese Schoko...
Und oben diese
ja, Kruste. Das ist urgeil.
Ich liebe das mehr,
das
ich mag das
urlecker.
Also ich verstehe schon das normale Bueno, ich esse beides gerne.
Ja.
Aber wenn ich mich entscheiden kann, ich finde so ein weißes Bueno, so ein Stück nur, mag ich mehr, genieße ich mehr.
Weiß ich nicht, ich liebe das normale Bueno. Aber so ab und an, das Weiße, das ist schon ganz geil.
Ja, das ist ein guter Kontrast.
Schon ganz geil.
Und wir haben dann gegessen, ich habe gegessen zwei weiße Bueno, zwei Riegel und zwei normale.
Ja.
Und da war ich fertig. Da war ich durch.
Bro, da habe ich noch gar nicht angefangen.
Da habe ich fast gespieben.
Da habe ich noch gar nicht angefangen.
Also das ist für mich undenkbar.
Problemlos. Diese Challenge ist übrigens weitergetragen worden. Die wird jetzt in Deutschland womöglich auch durchgeführt.
Aha.
Hab mit einer treuen Seele, mit einer treuen Zuhörerin gesprochen, die gesagt hat, sie hat das mit ihrer Freundin besprochen, haben dann viel darüber gelacht und dann diese Challenge wurde quasi akzeptiert.
Man muss es nochmal vielleicht klarifizieren, weil das fragen mich auch die ganze Leute. Weißt du, was mich die Leute dazu immer fragen?
Bitte.
Ja, aber wie lange habe ich denn Zeit? Ja, Bro, nacheinander.
Ja. Ja. Nein, ich setz nicht ab.
Ja, also ham, du kannst zwischen ein Glas Wasser trinken, aber da wird einfach nacheinander. Ja,
das werde ich auf jeden Fall brauchen, ja. aber wir können das wie folgt machen, Nico. Du öffnest mir die Dinger, dann muss ich mir...
Ja, die werden schon pre-opened da liegen.
Alle pre-opened?
Ja, und dann kannst du mir die Dinger nacheinander vom Teller...
problemlos. Die inhaliere ich weg.
Weil das sagen schon die meisten, ja, ich schaffe es schon, aber dann bin ich im Koma. Ich so, nein, die Challenge ist ja...
Danach den Podcast
dass der Muni gesagt hat, danach macht er noch 50 Minuten Podcast easy weg.
Als wäre nichts.
Ja, genau. Ja. Das ist ja das, was ich als Challenge beachte.
Ja.
Ja, essen Problem. Kann ich es auch, nein, aber dann liege ich halt im Koma.
Ich gehe überhaupt deswegen. Kein Thema, danach gehe ich ins Gym.
So. Das hat ein Arbeitskollege für mich gesagt. Der hat gesagt, ja, und danach geht er Squats machen mit 200 Kilo und schauen wir, was speibt.
Ja. Das kann ich übrigens gar nicht. Ich kann nicht essen, ja, und dann Sport machen. Das kann ich auch nicht. Nein, da sperre ich mich jedes Mal an. Ja. Also da kommt es mir sofort hoch, da regt es mich sofort. Das kann ich überhaupt nicht.
Verstehe ich.
Na gut.
Ich habe noch eine Geschichte dann, auf die ich referenzieren kann.
Hau raus.
Ich möchte nur kurz einen Gruß rausgeben an...
Es sei dir gestattet.
An Frau Lisa Fuhrmann.
Ja.
Die wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Eine 24-Jährige aus Wallern krönte sich zur Europameisterin im Jiu-Jitsu in der Klasse Fighting bis 57 Kilogramm. Zirkus Seda gratuliert, Frau Fuhrmann. Wir haben eine Europameisterin aus dem Burgenland. Ich will es nur sagen, im
Fantastisch. Jiu-Jitsu. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Finde ich sehr cool. Zirkus Seda gratuliert, finde ich
gut. Aber hallo, da gratuliere ich, weil gute Leistungen will ich honorieren.
Absolut.
Weil das soll nochmal heißen, ihr Damensport interessiert keinen, doch mich. Ja. Ich bin einer der wenigen, die das wirklich interessiert, deswegen habt ihr mich gern. So.
Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Okay. War's das?
Ja, das war's. Ich wollte kurz mal
grüßen. Okay, passt. Du, ich habe eine Frage. Und zwar folgendes. Du kennst ja diese amerikanischen YouTuber, Influencer und so weiter, die diese Challenges machen mit 1 Euro hochgetradet zu 1 Million und so weiter.
Kennst du diese?
Okay, oder I flipped $1 into 1 Million.
Ja, ja.
So, und meine Frage ist, glaubst du, ist das in Österreich auch möglich? Weil die Idee ist ja immer dieses, ich tausche dann und dann mit besseren
Täuschen. Das ist ja so dieses, ich habe einen Kugelschreiber, dann gehe ich hin, würdest du den Kugelschreiber gegen einen Kaugummi tauschen? Genau. Würdest du den Kaugummi, ja.
Genau. Und dieses Traden, glaube ich, ist in Österreich nicht möglich, weil dafür haben wir diese Kultur, glaube ich, nicht. Dieses, ich tausche etwas, A gegen B, ich glaube, das. Aber glaubst du, ist diese Challenge ganz grundsätzlich, ich starte mit 1 Euro in dem Fall und arbeite mich hoch bis zu 1 Million. Glaubst du, ist das in Österreich möglich? Muss jetzt nicht zwingend 1 Million sein, lass es 500.000 sein oder lass es 100.000 sein. Glaubst du, ist sowas möglich, ja oder nein, in Österreich?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht? Weil meine Frage ist nämlich, wie würdest du das angehen, wenn ich sage, lass uns das machen, aber in Österreich? Was wäre deine Strategie, das zu machen? Weil ich glaube, das ist auch in Österreich möglich. Ich glaube schon. Ich weiß ja nicht, ob das mit dem Finanzamt dann irgendwie abgesprochen werden muss, weil ich glaube, wenn du dann, ich glaube, da gab es irgendwie vor ein paar Jahren eine Gesetzesnovelle, dass man auch will haben, wenn man dann zu viel verkauft, also unter anderem will haben und Spock und wie sie alle heißen, wenn man da zu viel verkauft, dass man dann irgendwann auch Steuern abdrücken muss. Mhm. Weiß ich jetzt ehrlicherweise gerade nicht, habe ich mich jetzt nicht erkundigt. Aber nehmen wir mal an, das ist alles steuerfrei. So.
Aber Frage nur für mich. Das heißt, du tauscht 1 Euro gegen zum Beispiel 2 Euro.
Du kaufst irgendwas um 1 Euro.
Okay.
Und dann verkaufst du das und dann...
Okay. Ich dachte nämlich von... Okay.
Nein, du startest mit 1 Euro.
Mit einem Gegenstand im Wert von 1 Euro.
Oder mit 1 Euro und kaufst etwas um 1 Euro und dann verkaufst du das und kaufst hin und her und tradest halt auf Flohmärkten, auf...
Genau. Ja, nein, aber das ist nur wichtig. Du startest mit dem Gegenstand im Gegenwert 1 Euro. Weil in dem Beispiel dachte ich jetzt... Ich gehe zu ihm hin, hallo, tauschen Sie meinen Euro gegen 2 Euro.
Ja, nein.
So,
Aspekt
glaube ich schon, dass es funktioniert.
Ist schon möglich, oder?
Ja, das ist möglich.
So, und meine Frage ist, wie könnten wir das machen? Wie könnten wir beide, also nehmen wir an, wir starten diese Challenge und wir starten nicht bei 1 Euro, sondern wir starten bei 100 Euro. Und das Ziel ist 100.000.
Wir starten bei 100 Euro.
Du hast 100 Euro Budget. Du darfst um 100 Euro kannst du kaufen oder kannst du machen, was immer du möchtest. Und möchtest dann oder musst dann bis zu 100.000 Euro, darfst aber sonst kein externes Geld mehr zuschießen. Also konkret, ich gebe dir jetzt 100er und dann kannst du auf Willhaben gehen und dir, weiß ich nicht, ein paar Schuhe drum kaufen und dann das quasi weiterverkaufen. So, Und ob du dir jetzt ein paar Schuhe um 100er kaufst oder drei Möbelstücke um 100er, ist mir wurscht.
Ja, weil das Ding bei Willhaben ist ja gemein, weil du kannst ja auch einfach sagen, ich investiere die 100 Euro in meinen Tank und fahre einfach den ganzen Tag nur Leute ab und hol mir Sachen, die zu verschenken waren.
Kannst du auch machen. Und die
dann verkaufen.
Kannst du von mir aus auch mal. Du hast 100 Euro als Startkapital und möchtest zu 100.000 Euro und die Aufgabe ist, das zu machen mit Hilfe von Gebrauchtwarenhandel. Also wirklich, ich kaufe etwas oder ich nehme etwas, das zu verschenken ist und repariere, renoviere das, aber auch hier, restauriere das, aber auch hier, das muss alles mit diesen 100 Euro passieren. Das heißt, wenn du dann etwas geschenkt bekommst, eine Couch, und dann willst du diese Couch flicken und kaufst dafür einen Stoff, dann muss das auch aus diesen 100 Euro passieren. Das wäre ja dann die Challenge. Wie würdest du das angehen? Was wäre da so deine Strategie?
Na, ich glaube, nur grundsätzlich glaube ich, in dem Moment, wo du bei 800 Euro angekommen bist, ist die Challenge gewonnen. Das glaube ich. Weil ab 800 Euro kannst du dir irgendein Auto kaufen und in dem Moment, wo du ein Auto kaufst, um 800, verkaufst du es um 1000 und ab, also ich glaube, in dem Moment, wo du im Autosektor bist, glaube ich, kommst du schon mal sehr schnell auf so 15.000 hoch. Mhm. Und ab dann, glaube ich, weil dann kannst du auf Uhren gehen. Und ich glaube, so kann man das gleich machen. Mit 100 Euro, naja, also ich meine, das kommt immer drauf an. Ich meine, in Wahrheit musst du, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Österreich so gut geht, das geht in Amerika oft besser. Ich glaube, was ich suchen würde um 100 Euro, dann würde ich die Challenge beginnen. Ich würde mit den 100 Euro versuchen, etwas zu kaufen, von dem ich weiß, dass es objektiv einen viel, 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 viel größeren Wert hat.
Ja.
Und zwar der Klassiker hierfür ist, wenn du dann so siehst, wobei ich ja nicht weiß, ob das wahr ist, meine Hoffnung wäre, auf eine Tante zu kommen auf einem Flohmarkt, die den Super Nintendo ihres Sohnes oder ihres Kindes verkauft. Mit 40 Spielen um so 20 Euro, weil sie denkt, das ist ein dummes Stück Plastik. Und wenn du dann auf den Retro-Gaming-Sektor gehst, verkaufst du jedes dieser Spiele schon alleine um 300, 400 Euro, je nachdem, welches es ist. Ich glaube, auf die Ebene würde ich gehen, weil bei Karten, das ist schon auserzählt, aber gerade bei sowas, in die Richtung würde ich gehen. Mhm. Dass ich da, also ich muss versuchen, das erste initiale Investment gut zu nutzen, mit etwas, wo ich weiß, dass es viel mehr wert ist. Das sind oft Retro-Konsolen, gerade also wenn ich jetzt an Flohmärkte denke. Alternativ, wie könnte man sich da sonst noch hochtraden?
Weil das ist nämlich das Ding, was du jetzt instinktiv gemacht hast, und das ist ja mehr oder weniger die Strategie, du nimmst dir einen Sektor, wo du dich gut auskennst und versuchst dann in diesem Sektor quasi, das heißt, bei dir wäre es quasi dieser Gaming- und Retro-Sektor und dieses
oder alternativ, Konsolen.
Wo denkst du, hast du noch mehr Wissen als die Leute da draußen und könntest da gute Deals? Es geht ja nicht darum, Leute übers Ohr zu hauen, sondern es geht darum, Deals zu machen.
Ich glaube, beim Retro-Gaming, glaube ich, da wäre ich gut unterwegs, weil da kenne ich auch viele Leute, die sich damit auskennen.
Finde ich gut.
Also noch viel besser als ich. Ich glaube, wenn wir beide das starten müssten, ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, auf Flohmärkten,
Kleidung. Das ist nämlich
Kleidung.
Ich glaube, also meine 100 Euro würde ich mit Kleidung machen.
Ja.
Ich glaube, also ich würde wirklich aktiv, ich würde auf Flohmärkte gehen und ich würde auch auf Willhaben und auf Spock und
dann
und
zu Hause einmal Vintage waschen
und wie das alles heißt.
Bügeln, im Zweifel einmal kurz nähen oder so, ja.
Genau, dann auch, es gibt ja auch viele Mittel, wie man Farben wieder ein bisschen stärker rauskommen lassen kann. Das da die machen und dann Kleidung verkaufen. Ich glaube, mit Kleidung kann man ganz gut, weil Leute, die sich mit Kleidung auskennen, wissen, was Kleidung wert ist und würden das, glaube ich, dann auch zu den Preisen nicht zum Ladenpreis, obviously, aber zu einem gewissen vergünstigten Preis sehr wohl kaufen. Ich glaube, ich würde in Richtung Kleidung gehen.
Ja.
Und dann, je mehr Kohle ich habe, desto mehr würde ich in den Sektor Handtaschen gehen.
Oh ja, kann auch stark.
Ich würde aktiv mit Handtaschen handeln, bis zu den Werten. Weil ich glaube, das ist etwas, womit ich mich gut genug auskenne, um Fake von Realität zu unterscheiden und um auch gute Deals machen zu können. Weil das Problem ist, weil du gesagt hast, Auto, du hast absolut recht, das Problem ist, ich kenne mich mit einem Auto nicht aus. Also ich habe, auch wenn ich ein Auto günstig kaufe, weiß ich nicht, ob ich da gerade ein Schnäppchen gemacht habe oder nicht. Weil die Challenge wäre ja, ohne die Unterstützung von jemand anderem, quasi das zu schaffen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
So, also Klar, ich kann natürlich meinen Bruder oder meinen Daddy oder so mitnehmen und die kennen sich dann mit. Mein Vater könnte genau das machen mit Werkzeug.
Ja, genau.
Der weiß exakt, was Werkzeug wert ist. Leute, die in der Baubranche sind, wissen exakt, was Schrauben wert sind. Mein Papa hat letztens am Flohmarkt so eine, der hat so eine Kaffeedose gehabt mit Schrauben. Mhm. So ein Potpourri an Schrauben. Und ich habe meinen Papa gefragt, wer kauft denn sowas? Da sind unterschiedliche Schrauben drin, das ist doch einfach nur Müll. Sagt er, so eine Kaffeedose, also die ist nicht sonderlich groß. Ich weiß nicht, wie viele Schrauben da drin gewesen sein werden. Hat er die um 35 Euro verkauft?
Naja, ist ja sicher.
Wahnsinn.
Wenn du schlau machst, ne?
Das ist Wahnsinn.
Ja, verstehe ich.
So. Okay. Das heißt, du denkst, das ist sehr wohl möglich.
Ich glaube, das ist möglich, ja.
Ich glaube auch. Ich habe letztens überlegt, ob ich das machen soll. Ich habe letztens überlegt, ob mich die Motivation packt, oder wenn mich die Motivation packt, glaube ich, starte ich so eine Challenge.
Ja, das Finanzamt freut sich über das öffentliche Bekenntnis.
Ja, ich würde dann natürlich als allererstes beim Finanzamt anrufen und mal fragen, wie das so ist, beziehungsweise versuchen herauszufinden, wie das ist mit der Steuer. Und wenn das halbwegs sinnvoll machbar ist.
Ja, weil das Ding ist, du kannst halt sehr viel, also ich glaube, man kann unfassbar viel Geld machen, indem man auf viel haben einfach die Sachen kauft, die zu verschenken sind. Wenn du den Stauraum hast, das ist ja oft das Thema.
Ja.
Wenn du den Stauraum hast und dann wirklich, wenn du einfach nur herumfährst, was da, ich habe jetzt ja auch Dinge verschenkt, was du da holen kannst, Sofas, was meinst du, was du für ein Sofa kriegst, wenn du das mit dem Dampfreiniger, den ich habe, wenn du das einmal komplett reinigst, aufputzt und schöne Fotos machst, von zu verschenken, Minimum ein 100er. Minimum. Ja, ja, wenn du das halt 1000 Mal machst, naja, Prostmahlzeit. Ja. Also ich glaube, da kann man sich richtig was dazu verdienen.
Ja, finde
ich. Also ich sehe das absolut, da braucht man nur das Auto etc., aber ich glaube, und vielleicht eben Leute, die das mit einem tragen, aber da kann man sicher viel draus machen. Muss ja ein Grund haben, dass es so viele Leute tun.
Ja, stimmt. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Das wollte ich dich fragen.
Ja, finde ich stark. Ich habe noch eine Geschichte.
Hau raus.
Eine Story zum Abgewöhnen. Und zwar, Munir, ich möchte dich fragen,
ja,
was macht für dich eine gute bzw. schlechte Event-Location aus?
Die Klosituation.
Die Klosituation?
Okay. Also die Klosituation ist mitunter das Wichtigste bei einer Event-Location.
Also ich meine jetzt sowas wie eine, also wie ich große Veranstaltungshalle. Ja. Ja, also Stadthalle zum Beispiel. Wie würdest du die raten, die Wiener Stadthalle?
Lass mich kurz
Skala überlegen. Von 1 bis 10. Was nimmst du da alles into account?
Okay, die Lage ganz grundsätzlich.
Ja.
So, die ist relativ gut angebunden, du kommst gut mit der U-Bahn hin, du kommst, also öffentlich, du kommst aber auch mit dem Auto relativ gut hin, würde ich sagen. Du hast auch eine große Parkgarage, wo man dann parken kann, also auch das ist ganz gut.
Ja.
Wobei, wenn du in der Parkgarage stehst, also das Rausfahren ist dann schon richtig nervig.
Ja.
Da würde ich sagen, da braucht man irgendwie neue Konzepte. Also dieses nach einem Konzert irgendwo aus einer Parkgarage rausfahren, dass das jedes Mal so ewig lang dauern muss.
Ja.
Da muss es irgendwie ein besseres Konzept geben dafür. So, das ist einmal das eine. Dann, das Ding ist, ich kenne mich halt mit Akustik sehr wenig aus.
Na, ich weiß einfacher. Nicht, ob das. Mir geht's um das, was du wirklich aktiv erlebst.
Das, was ich aktiv erlebe.
Ja, also mir geht's um.
Dann Verkaufsstände.
Ja, genau, so. Das meine ich jetzt.
So,
genau.
Okay.
Nicht jetzt die Metabewertung, sondern für dich als Gast dort.
Für mich als Gast würde ich sagen, ist die Stadthalle eine 7.
Okay.
Würde ich sagen, ist so eine 7. WC-Situation ist in Ordnung. Ja. Aber das liegt daran, dass ich ein Typ bin, wenn ich mir anschaue.
Ja, Frauen, das ist
halt. Wenn ich mir anschaue, wie das bei Frauen ist, dann würde ich sagen, ist die WC-Situation eher Arsch.
Das ist aber überall so.
Ja, ist wirklich überall
das
so.
Verstehe ich auch
aber nicht. Ich frage mich, ich meine, wenn du eine Eventhalle baust, warum machst du dann nicht das? Warum machst du nicht für jedes Männer-WC 3 Frauen-WCs? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Das macht
das für frage mich, ich mich jedes Mal.
Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Nein.
Und was ich auch nicht verstehe, ist, wieso macht man nicht einfach, also ich will nicht sagen Unisex, aber wieso macht man das nicht leichter? Also wieso macht man diese Aufteilung nicht einfach leichter?
Ja, weil im Endeffekt landen ja die Hälfte der Mädels landet ja dann eher Männer-WC in den Kabinen.
Ja, also, das,
also
deswegen.
Also weiß ich nicht. Also die WC-Situation, deswegen, also das ist auf jeden Fall ein Abzug, weil wenn du dann mit deiner Partnerin oder so in der Stadthalle bist, dann verbringst du sehr viel Zeit in der Schlange vorm WC.
Ja.
So, bitte.
Wie schaut's aus mit der Sitzplatzsituation? Ganz wichtig für mich auch.
Ja, Habe ich jetzt ehrlicherweise wenig dazu zu sagen. Je nachdem, in welcher Halle du bist, hast du nämlich entweder so Plastiksessel oder diese, in dieser Halle F, glaube ich,
ja, genau, das,
diese wahnsinnig geilen, gepolsterten,
die, ja,
ja, die waren Wahnsinn.
Wenn du dich erinnerst, damals an La Défense, die Sitze, diese geilen, breiten Sitze. So,
da muss ich sagen, da ist, also La Défense ist, was die Sitzsituation angeht, 10. absolutes Peak. Ja,
10,
ja. Absolutes Peak, weil du hast unendlich viele Plätze und die sind trotzdem alle bequem.
Ja.
Weil bei uns ist es, also in der Stadthalle ist es ja so, du gehst in einen sehr kleinen Raum, dann hast du bequeme Sitze. Oder du gehst in einen großen Raum und hast Arschsitze.
Genau.
So.
Aber immer noch gepolsterte Sitze.
Wo?
Also
in der Stadthalle.
Leicht
gepolstert. Ja, leicht gepolstert.
Ja.
Ja, aber die in La Défense waren schon deutlich
besser. Ja, ja, das ist was anderes. Ja. Aber die ist ja auch 30 Jahre moderner.
Auch wieder wahr.
Ist ja recht frisch gebaut.
So. Aber auch da, also Sitzsituation habe ich jetzt sonst eigentlich wenig dazu zu sagen. Mhm. Das, ich glaube, ich bin zu selten auf Events oder bei Events in der Stadthalle.
Ich glaube, du bist noch nicht so richtig, du warst noch nicht so richtig in der Scheiße.
Ich glaube, ja.
Weil ich kann dir sagen, was die mit Abstand beschissenste Event-Location in Europa ist.
In Europa?
Ich würde sogar fast sagen weltweit.
Bitte.
Die Tipps Arena in Linz.
Da war ich noch nie.
Ich war da jetzt beim Hans Zimmer Konzert.
Oh, okay.
Das ist eine Frechheit, liebe Leute. Es ist eine Event-Location. Ich führe dich durch, okay? Ich führe dich mal kurz durch den Abend.
Jawohl.
Erstens, das einzig Positive dort ist die Parkplatzsituation, weil da fährt öffentlich gefühlt nichts hin. Also an alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die das jetzt vielleicht hören. Punkt A, es ist mir wurscht. Punkt B, ihr seid das zweitschlechteste Bundesland in Österreich. Es ist mir wurscht, was ihr zu sagen habt. Also wirklich, wenn man nach Linz reinfährt, das ist ja graus.
Fantastisch.
Also okay.
Kann man machen.
Die Mulchstraße, habt's mir gern. So, das Einzige, was euch noch auf Platz 2 bringt, ist die Existenz der Steiermark. dementsprechend, also bitte habt euch gern mit Oberösterreich. So, muss ich nur kurz sagen.
Ich distanziere mich.
Ich nein, nicht. Nein. Schau, ich würde ganz kleine Brötchen backen, wenn Hitler aus meinem Bundesland käme. So. Ich sag's nur. Naja, anyways, ich mache heute beliebt. Vielleicht sind das die Dinge, wo der gemeinsame Freund von uns immer sagt, ah Nico, das sind die wilden Dinge, die du immer sagst.
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde, das wilde Dessert nur, ist alles Gag. So. Nein, aber zur Tippsarena, da muss ich wirklich sagen, die ist furchtbar. Die Parksituation ist okay.
Satire darf alles.
Ja, Satire darf alles, genau. Außer Erdogan beleidigen. Die ist wirklich, also die ist okay. Dann gehst du rein und dann ist dieses Setup, ich versuche das jetzt zu beschreiben, sodass man, wenn man es nur hört, das begreifen kann. Du gehst rein und dann ist das... Dann ist quasi, bevor du in die tatsächliche Arena kommst, ein sehr langer Gang. Also quasi ein langer Gang.
Ein breiter Gang?
Sehr lang, aber nicht breit. Ein sehr langer, dünner Gang und da sind dann diese Verkaufsstände auch aufgereiht.
Okay.
Und es ist so ein ewig langer Gang. Mhm. Und im Verlauf dieses Ganges quasi, also du hast quasi die Eingangstür, durch die gehst du durch und dann gehst du gerade weiter, so 5 Meter und dort ist dann der Eingang zur Arena.
Okay.
Und diese 5 Meter von Außenwand zur Innenwand, das ist dieser Gang. Da hast du Verkaufsstände ein paar.
Ja.
Und naja, wir waren ein bisschen früher da. Da sind dann, naja, irgendwann so 2000 Leute in einem sehr engen, schmalen Gang.
Ja, okay, und das wollte ich gerade fragen.
Und dann die Halle rein. Ja, da können wir noch nicht rein. Aha. Aber die Türen unten, weil du konntest dann noch zu den Toiletten runtergehen. Da war ein Notausgang. Da konntest du dann doch schon in die Halle gehen. Es wäre irgendwie weird.
Okay.
Dann, gut, die Preise sind eh immer...
Ja, aber das ist bei jeder Event-Location so, immer und überall.
Aber Preis-Leistung ist, die Brezel in der Stadthalle sind was ganz anderes.
Also okay.
Mini-Brezeln so gerade aus dem Ofen für 5,70 gefühlt. Also ja, muss ich sagen, sehr schlecht.
Okay.
Dann, das Weirdeste ist, du gehst rein und das habe ich so noch nie erlebt.
Ja.
Du gehst rein, sage ich jetzt mal, wir machen es jetzt einfach, du hast 3 Eingänge, ja?
Ja.
Du kannst, also links, Mitte, rechts. Rechts ist mal nur VIP, da kommst du mal gar nicht rein.
Gut.
Dann gibt es noch 2 Eingänge fürs Fußvolk. Links kannst du reingehen.
Ja.
Und dann musst du sehr lange gehen, bis du beim mittleren Eingang bist, durch diesen langen Gang.
Mhm.
Jetzt sehen wir, du bist drin, 1,5 Stunden vorher, und gibst vielleicht deine Jacken ab, auch Garderobe natürlich gleich einmal abdrücken, super.
Ja.
Und dann denkst du, jetzt wollen aber vielleicht meine Begleitung will vielleicht noch eine rauchen.
Ja.
Dann musst du durch diesen langen mit Menschen befüllten Gang gehen zur mittleren Tür.
Hasse ich.
Kannst nicht einfach da rausgehen, wo du reingehst. Musst mal zur mittleren Tür, dort auschecken, rausgehen und dich dann erst wieder links anstellen, neu einchecken.
Was eine Scheiße.
Da haben wir gedacht, okay, das ist schon mal scheiße.
Ja.
dann dachten wir, okay, die Klosituation war in Ordnung für Frauen, das war wie immer Kacke, so, für Männer war es okay. Dann gehen wir in die Arena rein.
Ja.
Wir saßen relativ weit hinten auf der Westtribüne, weil wir haben die billigsten Plätze genommen, weil wir gedacht haben, okay, Hans Zimmer, da geht es jetzt eh mehr um Akustik.
Mhm.
Die Sitze, Munir, waren Holzbretter, wo du dann die Rückenlehne darauf hattest und du musstest nur die Rückenlehne nach oben klappen und hast dich dann hingesetzt. Die Rückenlehne war aus Holz und das Ding war aus Holz. Das war
wie in der Kirche.
Ja, noch schlimmer als in der Kirche. Das war, ich habe gesagt, ich war im Volkstheater bei der Christina Stürmer. Ich glaube, das wurde erbaut 17. Jahrhundert.
Ja.
Das war bequemer als dort. Und vor allem, die Rückenlehne ist vielleicht so 15 cm hoch. Alarm, da würde es mich aber auch reißen. Das heißt, du sitzt quasi auf einer Holzplatte ohne Rückenwand. Du sitzt quasi wie auf einer schlechteren Bierbank. Total ungemütlich. Beinfreiheit, heiße 12 cm. Du sitzt dem anderen im Kreuz. Und ich war bei, okay, das überlebe ich nicht.
Ja.
Das überlebe ich nicht.
Mhm.
Dann war ich bei, okay, das ist ja maximale Scheiße. Also das ist ein Skandal. Dann habe ich rundherum geschaut. Alle Sitze bei diesen Tribünen waren so, nur ein Parkett unten.
Ja.
Da hast du halt normale Stühle. Auf den Tribünen, das war auch noch geil, normalerweise sind Tribünen ja so aufgebaut, dass, naja, du so ein bisschen eine höhenversetzt sitzt, dass wenn du quasi, wenn vor dir einer sitzt, sitzt der tiefer als du, damit du über den hinwegschauen kannst.
Ja.
Ja, also diese Tiefe waren dort ungefähr 3 Zentimeter.
Okay.
Also der sitzt, wenn, quasi der, gar wenn ein großer Mensch vor dir sitzt, siehst du gar nichts mehr.
Mm.
Dann haben sie keine Screens. Es gibt keine Screens, warum links und rechts. Warum auch? Es gab noch so eine komische Leinwand, die sie dann bespielt haben.
Ja.
Die war so halbtransparent vor der Bühne. Die konnten sie dann hochfahren. Also konntest du ein Video drauf projizieren.
Ja. Aber,
ne? Und dachte ich mir so, okay, naja, gut. Und wir waren, weil wir haben ja wirklich die billigsten Plätze genommen, weil ich gesagt habe, also am weitesten weg, weil ich gesagt habe, es geht eh um die Akustik und die Show wirkt auch so. Dachte ich zumindest. Und dann waren wir dort und sitzen in der letzten Reihe auf dieser Westtribüne. Hinter uns war ein kleiner Abstand. Und dann war da eine Glaswand. Also es ist eine runde Arena, wie so ein Oval.
Ja.
Und hinter uns war da noch so eine Glaswand und Treppen. Also so Steintreppen nach oben auf die nächste Ebene. Und da konnte man dann wieder rausgehen quasi zu der Hauptebene. Und diese Stufen dahinter waren wahrscheinlich, wenn irgendwas ist, Stehplätze. Weil das sind einfach nur diese Treppen. Da kannst du stehen, was die auch mit diesen Geländer da,
so
Eisengeländer.
Voll.
Da dachte ich mir so, okay, gut, das ist dann wahrscheinlich Stehplatz.
Ja.
Und ich saß auf diesem Stuhl, habe mich nach hinten umgedreht und habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich glaube, auf der Treppe sitzen ist bequemer als auf diesem Sitz. Dann saßen wir da, so wie so 10, 15 Minuten überbei, das Überleben hat, ich setze mich jetzt auf die Treppe. Und dann waren da auch unterschiedliche Treppengrößen. Also es gab auch eine, die hatte wirklich tatsächlich eine halbwegs Rückwand.
Mhm.
Dann haben wir uns nach hinten gesetzt, weil ich gesagt habe, ich schaffe das da vorne nicht.
Mhm.
Und die anderen waren sich auch einig. Wir waren da zu viert. Letzten Endes haben sich dann nach der Pause noch mehr Leute auf die Treppen gesetzt, weil es bequemer war als die fucking Stühle.
Das ist Wahnsinn.
Und jetzt kommt's zur Pause. Vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Ding. In der Pause haben wir gedacht, wir gehen eine rauchen.
Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, na gut, wir gehen wieder zur mittleren Tür und dann kann man wieder auschecken. Nein, nein. In der Pause kannst du einfach rausgehen und dann auch einfach ohne Ticketkontrolle wieder reingehen. Das heißt, für die Leute, die in Linz wohnen, wenn ein spannendes Event ist in der Tipps Arena, geht's einfach hin, wartet am Parkplatz und wenn die Pause ist, geht's einfach rein. Es kontrolliert keine Sau. Also auch sicherheitstechnisch schwierig. Top-notch.
Ja.
Aber Freunde, was ist mit euch los? Also, vor allem, wenn es nicht ausverkauft ist. Und selbst wenn, könntest du hinten stehen.
Ja, kannst ja hinten stehen.
Also, so. Also, es war maximale Vollscheiße. Die Tipps Arena in Linz ist wirklich schlecht. Jetzt kommt noch the icing on the cake.
Ja, bitte.
Ich denke mir, als ich da so sitze, ich habe die Show, also Hans Zimmer live, wo er dann da ist und mit seiner Band spielt und so. Ich habe die ja live gesehen in Wien.
Mhm.
Hatte da ja Premium-Plätze. Ich habe, glaube ich, 294 Euro gezahlt. War mir scheißegal.
Ja.
Ich liebe Hans Zimmer. Ich gehe da hin.
So.
Und dann habe ich eben zu meiner Freundin und Freunden gesagt, ja, wir fahren da jetzt raus, weil das wird sicher cool. Haben wir das vorher mal alles durchgelesen. Dachte, ja, chillig. Und dann waren ja keine Screens. Und in Wien sind aber Screens, was ja für die Show schon irgendwie wichtig ist.
Ja, klar.
Damit du einen Hans Zimmer siehst, wenn er redet und so. Und dann beginnt die Show und ich denke mir so, das hat keine Screens, das wird irgendwie nicht so geil. Wir sitzen sehr weit hinten.
Mhm.
Und haben sie auf diese halbtransparente Leinwand so ein Video projiziert, na, wo Hans Zimmer spricht, dann irgendwie sagt, hey, welcome, World of Hans Zimmer, ja, wir legen gleich los, dies, das. Hat irgendwie so ein paar Gags gemacht und dann ging das aus. Ich dachte mir so, alles aber sympathisch, weil diese Anmoderation gab es bei der anderen schon nicht. Das fand ich ganz gut. Und dann fängt halt quasi Superman-Soundtrack an und ich dachte mir so, irgendwie kommt mir das Orchester kleiner vor. Habe ich die falsche Show gebucht?
Wie jetzt?
War das die ohne Hans Zimmer?
Oh.
Es war nur The World of Hans Zimmer, wo sie Stücke von ihm spielen, aber es war nicht seine Band.
Oh no.
Sie sind extra nach Linz gefahren. Ich habe das.
Um nicht Hans Zimmer zu sehen.
Um nicht Hans Zimmer zu sehen.
Oh, scheiße.
On top of everything. Habe ich mich noch verlesen gehabt. Weil scheiße. Da stand nämlich die Werke kuratiert von Hans Zimmer und ich dachte so, ja, passt, okay, weil er ist involviert im Auswahlprozess. Ja.
Oh no.
Und ich habe mir schon damals gedacht, ich habe es im November in Wien gesehen.
Ja, weil am Dienstag sind ja die Oscars gewesen, oder?
Ja, aber da war er, glaube ich, nicht. Das Ding ist, ich habe mir nämlich gedacht, im November schon, warum ist der im November in Wien und im März in Linz? Mhm. Also wenn man eine Tour plant, dann macht man doch alle österreichischen Standorte so. Und als wir auch in der Arena gesessen sind, dachte ich mir so, das Hans Zimmer, der hat gefühlt
400... Ich traue dem Braten nicht.
Der hat 400 Millionen Hörer, so gefühlt, ja. Auf Spotify. Wieso ist diese Arena nicht ausverkauft?
Ja, jetzt weißt du's.
Und dann musste ich... Dann haben sie halt Hans Zimmer Soundtracks gespielt.
Ja.
Es war okay, die Show an sich war gut. Also haben auch die anderen drei dann Gott sei Dank gesagt, dass ich dann wie der geschlagene Hund eingestehen musste, dass die falsche Show ist. Ich Vollidiot. Es war trotzdem ganz nett. Das Einzige, was richtiger Downer war, meine Freundin ist wegen einem Soundtrack dahin gefahren.
Oh no, und der kam nicht.
Nein, es war Fluch der Karibik, wo man auch denkt, wie kann man Fluch der Karibik nicht spielen? What? Die spielen so viel, wie es ein paar echt unnütze Scheißdinger gespielt und dann nicht Fluch der Karibik.
Boah, naja. Ist das bitter. Naja. Wissen wir, wann Hans Zimmer wiederkommt?
Nein, also noch nicht.
Wenn er wirklich wiederkommt?
Aber wenn er da ist, bin ich
in
da.
In the Flash.
In the Flash.
Okay.
Weil das Coole ist ja, weil man muss halt schon sagen, also wenn Hans Zimmer live auftritt, dann sind da halt ganz, also es ist erstens ein viel größeres Orchester, zweitens ist es eine viel krassere Show und drittens sind teilweise auch andere Instrumente im Einsatz,
die
halt dort nicht hatten. Es war halt so ein kleines Orchester, war eh nett. Ja, also es war eine nette Show, weil Hans Zimmer Musik geht halt immer.
Mhm.
Das Ding ist, ich habe dann im Auto, habe ich dann gesagt, habe ich dann noch andere Stücke vorgespielt und da so Trivia zu diesen Stücken erzählt. Dann waren sie alle bei, boah, das ist ja richtig cool, wir müssen es dann live unbedingt schauen, also wenn er dann da ist.
Ja.
Aber ja, da habe ich richtig verkackt. Also on top of that war das nicht sonderlich empfehlenswert.
Schade.
Generell würde ich The World of Hans Zimmer nicht so empfehlen wie das Live-Ding.
Ja, wie das Live-Ding,
weil
ist klar.
Es ist halt, es ist wie Disney in Konzert. Man kann es schon hören, aber es ist nicht so krass.
Wie ist das mit Hans Zimmer Konzerten? Weiß man, also macht ihr jedes Jahr irgendwie eine Tour oder wie genau läuft das?
Jahre, glaube ich, macht er so eine World-Tour meistens.
Okay.
Vielleicht je nachdem, wie sein Schedule ist, aber ich nehme an, man kann ihn schon noch einmal sehen. Also,
schon?
Ja.
Okay. Ja, gut zu wissen.
Dann mache ich das dann wieder so. Für die anderen kaufe ich Tickets um 60 Euro. Ich sitze in Reihe 5. Viel Spaß. Grüß euch.
Ja, passt.
Ja, naja, das war leider ein bisschen ein Downer. Aber trotzdem war der Abend schön, also für uns. So, bis auf die Sitzsituation. Also diese Sitze waren wirklich, wir sind auf der Treppe gesessen.
Das ist immer bitter.
Bei einer kalten Steintreppe.
Das ist immer bitter.
Das, also wie
das
kann
war
man so
auch
in
damals, Location ja, also auch in Stadien manchmal. Also
manche
Stadien haben einfach schlechte Sitze.
Ja,
Happel ist dann
ganz
schon
schlimm.
Ganz, ganz furchtbar.
Aber jetzt eben, wenn wir jetzt Österreich vielleicht noch schauen, gegen
ja.
Dann könnte es sein, dass es doch besser ist, weil dann ist es nicht zu kalt.
Ja, dann ist es auch ein bisschen wärmer. Dann.
Ja, ja.
Wann ist denn das Spiel jetzt? Dann?
31. Da müssen wir nachher buchen, schauen wir noch was kriegen.
Ja, voll. Voll. Schauen wir noch was. Ja, wäre ganz cool.
Ja gut, Leute, das war's. Der Alarm war schon da. Ich wollte nur kurz die peinliche Geschichte erzählen, dass ich einfach das falsche Event gebucht habe, wie so ein Vollidiot. Und unangenehm. Wir extra dafür 2 Stunden gefahren sind und meine Freundin und ich die alle aufgehypt habe, wie geil das sein wird, weil Hans Zimmer selber spielt. Es war dennoch eine sehr gute Show.
Ja.
Es ist, wie gesagt, nicht so gut wie die Originalshow, aber es ist trotzdem, würde ich es empfehlen für sich. Macht mir nichts falsch. In der Stadthalle würde ich da sofort nochmal hingehen, weil da habe ich zumindest einen Sitz, der ein Sitz ist.
Bloß du fährst nicht so weit.
Bloß ich fahre nicht so weit. Deswegen, das wollte ich nur kurz anmerken. Das war's von Zirkus Zähler für diese Woche. Wir hören uns im besten Falle nächste Woche wieder. Es ist jetzt ein bisschen eine stressigere Zeit, weil ich umziehe, tatsächlich. Ja. Also es hat geklappt mit der Wohnung. Es schaut gut aus. Und ab 1.4. bin ich dann woanders gemeldet. Wie das dann, was das für die Zukunft des Podcasts heißt, wissen wir noch gar nicht, weil das Setup hier ist jetzt im Elternhaus. Das müssen wir dann alles noch schauen. Aber kriegen wir hin und also wir werden auf jeden Fall einen Podcast machen.
Wir werden
machen.
Schon eine Lösung finden.
Eine
die
Lösung
Frage
finden.
Ist nur, wie sie aussieht.
Ja, das wissen wir noch nicht. Aber haut rein, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen Munir und Schusi.
Ja, vielen herzlichen Dank für die letzten Worte. Ich glaube, ich muss mir wieder mehr überlegen für die letzten Worte. Ich habe diesmal keine letzten Worte. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass die Oscars waren. Aber das Problem ist, ich habe mir die Oscars nicht angeschaut. Hast du die Oscars gesehen. Ich habe mir nur den Opening-Monolog dann von Conan O'Brien angeschaut.
Der war schwach.
Den fand ich sehr schwach.
Sorry, fand ich der sehr, war sehr schwach.
Mies. Und sonst, ich weiß nicht, wer nominiert war. Ich weiß nicht, wer was gewonnen hat. Weiß ich nicht. Die Oscars werden immer egaler. Ich glaube, wir brauchen wieder irgendwen, der wen anders prügelt, damit die Oscars wieder relevant werden. Ja, und mit diesem Gedanken entlasse ich euch in diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Manege frei. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut. Bussi und Baba.